Herzlich willkommen und schön, dass du bei Zuhause bei Golfblocks eingeschaltet hast. Unser Podcast rund um die Themen Golf und Business, New Work und Nachhaltigkeit mit spannenden Unternehmerpersönlichkeiten und Expertinnen aus den verschiedensten Branchen. Ich bin Lina und habe Golfblocks Anfang 2021 gegründet. In der heutigen Folge steigen wir tiefer in die Berliner Startup-Szene ein. Henning Hartje ist heute mein Gast. Er ist Co-Gründer von Lotse und wir sprechen über die täglichen Herausforderungen als Unternehmer, wie wir Recruiting angehen und natürlich auch über seine eigene Gründung. Ich freue mich wirklich sehr darauf, mehr von Henning zu erfahren über ihn persönlich und Lotse. Und ich bin gespannt, wie viele Gemeinsamkeiten wir entdecken. Falls du zum ersten Mal unseren Podcast hörst und er dir gefällt, freue ich mich, wenn du uns folgst. Teile ihn auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Also, los geht's. Kaffee ist fertig. Wir sind bereit. Du auch? Schnapp dir einen Cappuccino und mach es dir gemütlich. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, lieber Henning. Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist in unserem Podcast Zuhause bei Golfblocks.
Lina, ich freue mich sehr, ja, heute dabei zu sein. Danke dir.
Ja, und eigentlich bin ich ja heute bei euch, ne?
Genau, herzlich willkommen bei uns.
Ja, ist so. Ganz spannend. Wir sind hier in Mitte im Zentrum von Berlin. Man kann aus eurem Fenster raus den Fernsehturm sehen. Heute nicht, es ist ein bisschen neblig. Aber ich finde das ganz schön, dass ihr euch zentral in Berlin angesiedelt habt.
Ja, wir sind mittendrin sozusagen. Auf der einen Seite den Fernsehturm, auf der anderen Seite sieht man auch so ein bisschen die Kuppel vom Reichstag an sonnigen Tagen. Und so hat jeder eine kurze Anreise, auch zum Hauptbahnhof, 10 Minuten, perfekt.
Ja, und es ist ganz viel Berlin-Feeling und das finde ich ja mal ganz schön, gerade wenn man sagt, man hat sich bewusst für diesen Standort entschieden. Ja. Und Berlin hat ja auch ganz viele kreative Startup-Vibes und ich glaube, das schätzen wir beide als Gründer halt auch sehr, ne?
Ja, absolut. Also das ist nach wie vor irgendwie die Stadt in Deutschland, finde ich, wo der Startup-Vibe und die Atmosphäre am stärksten ist und am verbreitetsten ist.
Ja, Henning, ich kenne dich jetzt ja schon ein bisschen, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja nicht. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal ganz plump damit an. Wer ist Henning? Also was macht dich aus und was ist dir wichtig? Und für mich immer spannend, gerade im Arbeitsumfeld, was bedeutet für dich denn New Work?
Ja, ich bin Henning, ich komme ursprünglich aus Hannover, bin Anfang 30, immer noch. Aus Hannover, aus dem schönen Niedersachsen, da bin ich aber früh weg eigentlich, also habe meine Schulzeit da verbracht und dann zum Studium ausgeflogen in die Niederlande, nach Maastricht und Mailand und dann im Anschluss nach London, also war eigentlich immer, wollte immer irgendwie raus und bin dann nach Berlin gekommen, 2016, bin jetzt auch seit 7 Jahren schon hier und habe viel. Ja, die ersten 4 Jahre habe ich hier eigentlich gar nicht richtig gewohnt, da war ich in der Unternehmensberatung bei BCG und war eigentlich immer on the go, da kommen wir auch gleich vielleicht noch zu New Work und Arbeitsumfelder, habe ich nämlich deswegen auch schon so gesehen freue mich aber, dass ich jetzt wirklich seit mittlerweile 3 Jahren fest hier bin, wir hier unser Unternehmen gegründet haben, sprechen wir heute auch sicherlich noch ein bisschen drüber, ein Softwareunternehmen und in der Freizeit. Das ist eigentlich deine letzte Frage, aber spiele ich neuerdings auch gerne Golf.
Henning, was ich immer ganz spannend finde, ich selber werde das auch oft gefragt, gerade so, wenn man ja eine neue Idee ins Leben ruft, wenn man entschließt, eine Geschäftsidee, ein Businessmodell umzusetzen, beim Gründen, gab es da so für euch so den einen Moment oder ist das einfach so miteinander entstanden?
Ja, es gab schon den einen Moment im Endeffekt, wo ich zumindest für mich die Entscheidung getroffen habe, wir machen das. Und vorher gab es natürlich auch diesen einen Moment, wo Jan, mein Mitgründer, der gleichzeitig mein bester Freund ist, auf mich zukam und gesagt hat, Henning, du bist jetzt 4 Jahre bei BCG, es wird Zeit, dass wir jetzt mal unser Unternehmen gründen. Das haben wir schon immer im Studium so scherzhaft mal halb ernst drüber gesprochen, auch immer mal so kleine Ideen verfolgt. Also so dieser Unternehmergeist, der war schon da. Und dann gab es eben dieses eine Wochenende im Sommer 2019, wo Jan in Berlin war, bei mir zu Besuch, und dann mir eine Idee gepitcht hat und gesagt, komm, wir machen das jetzt. Er hat schon gekündigt und dann mir nahegelegt, auch zu kündigen. Ja, aber die wirkliche Entscheidung, also ich habe dann schon noch ein bisschen gebraucht, weil ich war glücklich in meinem Job, ehrlich gesagt. Also auch wenn ich immer diesen Unternehmensgründungsgedanken hatte, ich habe eigentlich nicht an Kündigen gedacht in der Zeit. Und das war, weiß ich noch ganz genau, ich bin kurz danach in Urlaub gefahren mit meiner Freundin. Wir waren in Italien und saßen dann in Venedig in so einer kleinen Weinbar mit zwei anderen Freunden, die zufällig da waren. Und wir haben darüber geredet und ich war die ganze Zeit am Hadern auf der Reise. Soll ich es jetzt machen? Wann? Und so weiter. Für Anna, glaube ich, auch, also meine Freundin, glaube ich, keine super einfache Urlaubssituation, weil ich die ganze Zeit am Nachdenken war.
Ja.
Und an dem Abend in dieser Weinbar, da haben wir gesagt, komm, es ist eine gute Idee, let's do it.
Ja.
Und da war die Entscheidung getroffen.
Ja, und gab es so ein richtiges Warum dahinter? Also ich kann das ja mal mit dir teilen. Also bei mir war vor allem der Auslöser, dass ich also wieder ins kreative Tun kommen wollte. Also ich habe im Konzern irgendwann nur noch so 80% politisch und 20% operativ gearbeitet und ich habe gefühlt, das gibt mir nicht mehr genug Energie. So, auch wenn der Job von außen betrachtet mit Sicherheit ja schon so das perfekte Package war, was mich und meine Interessen anging. Aber ich hatte so innerlich das Gefühl, so ich muss das drehen, ich muss mehr in Entscheidungen reinkommen.
Ja, ja, ich glaube, also bei mir war es schon so, dass ich, wie gesagt, mit meinem Job an sich happy war und auch da wäre auch dann ein Fortschritt gekommen, recht bald. Aber es ist, glaube ich, auch schon so, als Gründer, das ist ja kein Job in dem Sinne.
Ja.
Das ist ja... Ich will fast sagen, das ist ja fast so ein bisschen so eine Gesinnung. Es gibt ja selten Gründer, die irgendwie an dem einen Punkt sagen, ich möchte plötzlich Gründer werden. Mhm. Das hat man ja, zumindest so wie ich das, von Freunden nach kenne, die einen ähnlichen Weg gegangen sind. Das ist ja schon länger in einem drin. Und dass man so immer so ein bisschen 5% eigensinnig vielleicht ist und sagt, das reizt einen. Und man will irgendwie was Eigenes machen und, und auch dann irgendwie komplett dahinter stehen.
Ja.
Und das vorantreiben und sich auch, ich sage immer, im Endeffekt komplett damit zu identifizieren auch. Mhm. Und da war für mich einfach dann, dass das dann zu dem Zeitpunkt gekommen ist, das war, würde ich sagen, fast, es war Zufall im Endeffekt.
Mhm.
Und vom Timing einfach gut oder auch ja, schwierig teilweise, weil es direkt vor Corona war, wobei das kein Nachteil im Endeffekt war für uns, aber das war natürlich eine Situation, die sich einfach so ergeben hat, weil Jan dann auf mich zukam und wir dann gesagt haben, ja, jetzt machen wir es. Ein bisschen Berufserfahrung gesammelt, ein paar Jahre. Jeder in seinem Feld, hat sich gut ergänzt.
Mhm.
Und dann war einfach die Zeit auch richtig.
Ja,
so
ja. Und jetzt 27. Jetzt macht ihr Lotse. Was macht ihr eigentlich bei Lotse? Beziehungsweise, was ich ganz spannend immer finde, Lotse ist ja das Brand. Was bedeutet denn so der Name? Vielleicht kannst du dann ein paar Dinge mit uns teilen. Für wen ist das gemacht? Was macht ihr ganz genau?
Ja, Lotse, genau. Lotse ist die Brand, unser Name. Klingt wie der quasi Fluglotse oder Bootslotse, aber es ist tatsächlich der Berglotse, also noch mit einem H eingeschoben. Ist quasi so der Ursprung unseres Namens. Der Lotse, den kennt fast niemand. Ist tatsächlich der vierthöchste Berg auf unserem schönen Planeten. Steht direkt neben dem Mount Everest.
Mhm.
Und da haben wir auch schon den Grund, warum den niemand kennt. Irgendwie. Mm. Der ist ein bisschen im Schatten. Mm. Also er ist auf vielen Fotos, aber immer nur so als der kleine Bruder von Mount Everest. Und wir haben uns den Namen gegeben, weil er ganz gut dazu passt, was wir eigentlich machen mit unserem Unternehmen. Wir, klingt erstmal komisch, aber wir entwickeln eine Software, die großen Unternehmen ermöglicht, Beschaffungsprozesse zu vereinfachen. Und zwar fokussieren wir uns da nicht, jetzt mal am Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal Audi, auf das Aluminium, was die vielleicht brauchen für die Karosserien, ganz vereinfacht gesprochen, also so wirklich strategisch große Blöcke, sondern wir fokussieren uns auf den ganzen Rattenschwanz an Beschaffung, die in so einem Unternehmen anfallen. Du kannst dir jetzt vorstellen, wie oft man privat schon was bei Amazon oder ähnlich bestellt.
Ja.
Das in einem Unternehmen mit 10, 20, 30.000 Mitarbeitern sind Tausende und Abertausende an Vorgängen pro Jahr, die abgewickelt werden müssen. Und die sind so ein bisschen im Schatten von diesen paar großen Beschaffungsvorgängen, wie jetzt hier Beispiel Aluminium. und müssen prozessual optimiert werden. Und das macht unsere Lösung am Ende. Also die hilft dabei, dass die, die was brauchen im Unternehmen, einen ganz leichten, einfachen Weg haben, das auch zu bekommen, im Einklang mit Regulatorien, Anforderungen, die eben auch in einem Unternehmenskontext sehr wichtig sind. Mhm. Ich glaube, du hast in dem letzten Podcast auch mal über Nachhaltigkeit gesprochen. Das ist ein Riesenthema natürlich für große Unternehmen, auch dass Nachhaltigkeitsvorgaben eingehalten, erfüllt werden können. Ja. Und das bauen wir eben in diesen Prozess mit ein, beispielsweise.
Das heißt, wie hat man sich das konkret vorzustellen? Das ist auf der einen Seite so eine Plattform für Lieferantenmanagement, aber auch dann für die Prozesse und die Workflows, die rund um die Beschaffung halt liegen im Unternehmen selber.
Genau, also das ist aus der Nutzersicht. Die Nutzer sind für uns, ich sag mal, alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in einem Unternehmen, die eben was benötigen, also die einen Bedarf haben, wie man so schön sagt, in der Einkaufswelt. Die haben Zugriff auf unsere Lösung und können dort durch eine Vorlage im Endeffekt, durch die sie durchgeführt werden, entsprechend dem oder dessen, was sie brauchen, definieren, was sie haben wollen, wann, wie viel und so weiter, um das dann, das macht dann unsere Lösung im Hintergrund, in den richtigen Kanal zu lenken. Kann das irgendwo in einem Katalog bestellt werden, beispielsweise, oder auf einem Marktplatz wie Amazon? Gibt es irgendwo einen Rahmenvertrag, über den das abgewickelt werden kann? Oder gibt es nichts, aber es gibt vielleicht 3-4 Lieferanten, mit denen das Unternehmen schon mal gearbeitet hat, an die dann eine Angebotsanfrage geschickt werden kann.
Ja.
Und es ist in dem Sinne so ein, am Ende auch ein Workflow-Builder, wenn man so will, weil jedes Unternehmen ist auch ein bisschen anders. Wie sieht so ein Einkaufsprozess aus? Wer darf anfragen überhaupt? Wer muss Dinge approven und freigeben, dass wenn das über eine bestimmte Wertgrenze ist? Und das kann man bei uns konfigurieren und eben an die Unternehmensbedürfnisse anpassen.
Ja, spannend. Das heißt, es zieht sich eigentlich durch komplett alle Abteilungen durch.
Ja, und das ist das Witzige, weil der Einkauf, wenn man so, der Einkauf ist ja ähnlich wie mit dem Lotz und dem Mount Everest, ist ja auch der Einkauf insgesamt als Funktion so ein bisschen so eine vergessene Funktion gewesen über lange Jahre und auch intern in Unternehmen oft nicht so eine respektierte Funktion, weil es eben viele das mit Prozessabwicklung und ja eher so ein Stein im Weg eben sehen, wenn man mal schnell was beschaffen will oder kaufen will. Und das ändert sich jetzt, weil die Unternehmen erkannt haben und auch Management in der Regel erkannt hat, dass der Einkauf so fundamental ist, gerade in einer Phase wie jetzt, wo Inflation, wo Preise steigen, wo Unternehmen extrem unter Kostendruck stehen, dass der Einkauf eigentlich jeder externe ausgegebene Euro läuft durch den Einkauf und da eben Riesenpotenzial ist. Nicht immer nur Savings und Ersparnisse, sondern eben auch Prozesse zu optimieren und für die Nutzer im Unternehmen eben schlanker zu machen. Denn das, was es heute gibt, ist nicht sehr schlank.
Ja, meistens nicht. Also ich habe es ja selber erlebt im Konzern auch ganz oft. Dadurch, dass halt unterschiedliche Abteilungen so, ich sag mal, so ihr eigenes Ding gemacht haben, wurden Dinge ganz oft doppelt beschafft. Also angefangen von Software-Tools, wo sich plötzlich 2 Systemwelten entwickelt haben, was gar nicht so sein sollte.
Ja.
Und was dann nur bei großen Transformationsprozessen wieder aufgepuppt ist. Ach, das haben wir auch noch. Und ach, das haben wir auch noch. Und ach, da haben wir einen Rahmenvertrag. Ach, das ist ja spannend, weil einfach der eine nicht mit dem anderen redet. Was auch im Alltag vielleicht auch gar nicht so notwendig ist, aber im Einkauf finden halt doch alle ihre Schnittstellen, angefangen vom Bleistift bis hin zum Tooling. Ne?
Genau.
Ja.
Genau. Und das ist das Spannende auch, warum das Feld jetzt noch spannender geworden ist und auch man einfach mehr machen kann mittlerweile, weil eben die Verfügbarkeit von Daten und auch die Möglichkeit, Daten gut auszuwerten mit gar nicht so komplizierten Modellen viel besser und viel einfacher geworden sind als noch vor 10, 15 Jahren. Und so Systeme haben ja eine gewisse Vorlaufzeit auch immer in großen Unternehmen, bis die mal implementiert werden oder vielleicht alte Systeme auch abgeschrieben werden. Deswegen gerade ist eine spannende Zeit, um da so ein bisschen den Prozess mit den Analysemöglichkeiten zu verknüpfen und eben ja, einen einfachen Einkaufsprozess zu schaffen.
Ja, also ich finde das mega. Ich meine, ich komme ja aus der Softwarewelt und ich weiß auch um die Problematik und ich hätte mir das damals gewünscht in meiner Konzernzeit. Weil wir haben damals 2 Business Units zusammengeführt und das war sehr interessant, was wir da alles gefunden haben.
Ja, ich kann es mir vorstellen. Also, ich meine, selbst jetzt im eigenen Unternehmen, ich meine, wir machen jetzt Einkauf, aber trotzdem ist man da ja selber nicht von befreit, auch von dieser gewissen Bequemlichkeit manchmal, dass man eben auch Wir haben jetzt natürlich noch kein großes ERP-System hier bei Lotse, wir sind knapp 20 Leute. Mhm. Aber selbst da haben wir jetzt letztes Jahr am Jahresende mal, ich sag mal, Kassensturz gemacht und geschaut, okay, an wen schicken wir eigentlich so Geld über das Jahr verteilt, an welche Lösungen, an welche Lieferanten, und haben mal geschaut. Und selbst in einem kleinen Unternehmen wie bei uns gibt es schon unnötige Doppelungen und Überlappungen und Ineffizienzen. Und das ist natürlich im Großkonzern um ein Vielfaches nochmal höher.
Ja, das heißt, ihr könnt eigentlich euer eigener POC werden, ne?
Richtig, ja. Ja, und das ist ja auch wichtig, dass wir selber die Lösung eigentlich auch nutzen. Also hier ist natürlich, wir beschaffen nicht so viele Dinge selber intern für uns, aber oft ist das dann irgendwie Rewe um die Ecke, nochmal Milch oder so für die Kaffeemaschine.
Genau.
Hat heute leider gefehlt. Mhm. Aber natürlich ist das auch wichtig, sich selber irgendwie seiner Lösung zu stellen und sie zu testen und zu schauen, Mensch, würde ich die eigentlich selber auch nutzen, wenn ich die jetzt vorgesetzt kriegen würde.
Ja, finde ich gut. Was waren deine bisher größte Herausforderungen bisher so als Unternehmer?
Ja, also viele natürlich, wirst du wahrscheinlich zustimmen, dass da ständig Herausforderungen sind, aber ich sag mal, als Unternehmer, wir sagen immer im Gründerteam, dass man eigentlich so vier Verantwortungen hat. Irgendwie Motivation, das Team zu motivieren, sich selber natürlich auch zu motivieren, Tag für Tag, Kunden zu motivieren, Probleme lösen im Team, mit den Kolleginnen und Kollegen unter uns, im Produkt, und dann die zwei Themen einstellen und auch Leute entlassen oder mal gehen lassen. Und der vierte Punkt ist natürlich auch der unschönste von den vier irgendwie Themen, die man hat. Das ist so das, was bislang, ich sag mal, die größte Herausforderung war. Wenn man sich mal von jemandem trennen muss, aus was für Gründen auch immer. Denn uns ist schon sehr wichtig, dass wir als Team gut miteinander können, dass wir jede Person, die wir einstellen, muss zum Team passen. Wir sind klein, wir sind 20 Leute. Und bei BCG hat man immer gesagt, ja, im Recruiting-Prozess würdest du mit der Person, egal wie schlau die ist, würdest du noch abends ein Bierchen trinken, nachdem man den ganzen Tag zusammensaß. Und so ähnlich sehen wir das hier eigentlich auch. Und deswegen macht es das so schwer, wenn mal so eine Situation ist, sich von jemandem zu trennen. Und das, würde ich sagen, war bis jetzt persönlich auch die größte Herausforderung.
Ja, würde ich auch unterschreiben. Also Recruiting, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ich finde, das ist einer der größten Themen, die man als Unternehmer so hat. Und sich auch da so ein Stück weit frei zu machen und so das Große und Ganze trotzdem im Auge zu behalten, definitiv.
Eine andere Sache vielleicht noch, die nicht so direkt mit der Arbeit als Unternehmer zu tun hat, aber mit der Rolle vielleicht, ist so das Abschalten. Und ich will nicht sagen, das Trennen zwischen beruflichem und privaten, weil das kann man gar nicht alles trennen. Und das, ich weiß, ist, glaube ich, auch schon der in meinen Augen nicht der richtige Ansatz. Also für mich funktioniert das zumindest nicht. Aber das Abschalten zumindest mal, dass man es hinkriegt, wenn man abends aufhört oder wenn man am Wochenende nichts macht oder sich das zumindest vornimmt, dass man auch dann wirklich gedanklich rauskommt. Und das ist für mich zumindest noch eine sehr große Herausforderung, an der man, glaube ich, es wird sicherlich ähnlich, täglich arbeitet, dass man da immer ein Stückchen besser wird, irgendwie sich Rituale vielleicht findet, wie man abends abschalten kann.
Ja.
Für mich ist das neuerdings, dass ich einfach zu Fuß nach Hause gehe, eine halbe Stunde.
Ach, schön.
Das ist toll. Ich rufe dann oft meine Mutter an oder irgendwie Freunde, die noch wach sind, und probiere so ein bisschen abzuschalten, dass, wenn man dann zu Hause ist, man wirklich, für den Tag sagt, war ein guter Tag, und jetzt
Ich finde es ganz schön, dass du gerade gesagt hast, Freunde, die noch wach sind.
Meine Mutter ist oft noch wach zum Beispiel, deswegen hat die oft die Ehre.
Aber das ist tatsächlich, als Unternehmer, man investiert schon sehr viel Zeit in quasi das Baby, was man da großzieht. Und, aber ich würde das, den Fokus in den Momenten halt so zu verschieben, dass man... Ja, also ich würde es nicht abschalten nennen, aber ich weiß genau, was du meinst, dass man nicht die ganze Zeit im Unternehmen hängt und in irgendwelchen Kreiseln drin steckt, weil das hilft in dem Moment ja auch nicht. Man muss ja auch irgendwie mal in andere Bereiche reingucken oder woanders Impulse herkriegen, damit man halt wieder neue Ideen bekommt, um vielleicht Probleme zu lösen, die man aktuell halt hat.
Ja. Ne? Genau, und das habe ich auch gemerkt. Also ganz oft denke ich morgens direkt nach dem Aufwachen, zwischen Aufwachen und im Büro ankommen. Ich gehe gerne ins Büro und eigentlich fast jeden Tag denke ich eigentlich schon konstant an irgendwelche Lotse-Themen.
Ja.
aber in der Regel löse ich die dann gar nicht. Irgendwie, wenn ich da über Probleme oder Herausforderungen nachdenke, die löse ich dann nicht zwischen irgendwie Dusche und erstem Kaffee. Mhm. Das heißt, die Gedanken, ja, deswegen die Gedanken sind eigentlich, die sind fast manchmal so ein bisschen, ich sag mal, verloren. Die beschäftigen einen eben nur. Und wenn man da, glaube ich, einen guten Weg findet, das einfach nur in Motivation umzuwandeln, dass man irgendwie schon über Themen nachdenkt und sagt, ja, heute haben wir wieder drei schöne Dinge vor uns, dann ist das schon mal ein guter erster Schritt.
Ja, ich versuche jeden Abend, bevor ich einschlafe, jeden Abend, bevor ich einschlafe, in so eine Art Meditation reinzugehen und mir 3 bis 5 Dinge aufzuzählen, die richtig gut waren am Tag.
Oh, super.
Ja, und gar nicht mal so mit Fokus auf Arbeit, sondern so Momente, wo ich denke, so ja, das waren so Magic Moments. So.
Cool.
Ja.
Ja, sowas müsste ich eigentlich auch mal probieren.
Ja, weil das sind so Kleinigkeiten.
So wirklich, Dinge bewusst machen,
sich genau.
Bewusst machen, ja.
Genau. Und auch mal aus diesem ganzen, ich sag mal, Tagessalat auszutreten. Ja,
ja.
Weil man doch viel Kopflast hat, finde ich. Ne?
Ja.
So. Und das kann man auch zwischendurch, ich kenne auch Leute, die machen das auch bei Spaziergängen. Neuerdings heißt das ja auf LinkedIn Passion Walks.
Ah ja?
Ja. Da musste ich immer so ein bisschen schmunzeln.
Passion Walk, okay.
Ja, genauso wie das Thema Vacation. Man kann das auch ortsunabhängig flexibel arbeiten nennen.
Das hat ja alles einen Namen mittlerweile, genau. Irgendwie einen Begriff. Ja.
Aber also es geht in eine ähnliche Richtung. Also einfach den Körper in Bewegung zu bringen und dadurch halt den Fokus zu verändern, den Kopf aufzumachen, frische Luft, mehr Sauerstoff ins Gehirn reinzupumpen oder sich halt einen ruhigen Moment zu nehmen, durchzuatmen und zu gucken, okay, was war denn gut heute?
Ne? Ja.
Und sich auf das Gute zu fokussieren und nicht auf das, was so nicht so gelaufen ist. Und das bringt einen auch in so eine andere Energie rein.
Ja, ja, das könnte ich vielleicht mal ausprobieren, weil das dieses bewusst, sich Dinge bewusst machen, ist, glaube ich, ganz wichtig, damit man auch irgendwie mit denen dann mal abschließen kann an einem gewissen Punkt.
Ja, ich kenne auch Menschen, die also nicht nur zurückgucken, sondern auch nach vorne gucken und sagen, okay, das sind so Dinge, die ich erreichen möchte, und die das auch aufschreiben und dann verbrennen, also quasi so weglassen, so ins Universum und das dann geschehen lassen, ist auch ganz schön, so vom Ritual her.
Ja, ja, ich glaube, so Rituale, auch wenn das, wenn man sich da das erste Mal mit auseinandersetzt, denkt man vielleicht, ach, das ist ein bisschen kitschig, das brauche ich nicht oder so, aber das tut schon gut, weil es einem so eine Struktur auch gibt, Dinge eben anzugehen und dann auch abzuschließen oder hinter sich zu lassen, wenn sie erledigt sind.
Ja, genau. Mir hilft das persönlich auch wirklich gut einzuschlafen. Also wirklich auch runterzufahren und manchmal passiert es mir dann auch, dass ich, wenn ich meine Kinder ins Bett bringe und manchmal mache ich auch das Ritual zusammen mit denen. Das ist auch ganz
toll,
spannend. Ja, auch mal selber reflektiert zu bekommen, wie man denn auch so auf die wirkt. Das ist auch ganz spannend. Und dann läuft dann noch so eine Einschlafmusik und dann mache ich um 11 Uhr auf, denkst, bist du gerade um 8:30 eingeschlafen.
Nicht schlecht, ja.
Aber es ist gut, das ist ein Zeichen dafür, dass man halt auch runterkommt. Ne? So, und das finde ich halt wichtig, dass man sich das halt auch als Unternehmer und Gründer nimmt, diese Zeiten.
Ja.
Weil ich möchte nicht mit 50 mit einem Burnout irgendwo liegen in der Ecke und denken so, Gott, ey, was habe ich denn da gemacht?
Ne? Nee, auf keinen Fall. Und das ist ja auch kein Selbstzweck. Also die Reise muss ja auch Spaß machen. Und, und da ist es schon wichtig, auch ab und zu mal einen Schritt zurückzugehen und sich die Stunde oder so zu nehmen am Tag oder wie auch immer, um zu schauen, auf sich selber zu achten und zu reflektieren.
Ja, das ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen so im New Work-Umfeld, ist Selbstführung, weil damit fängt ja alles an. Und Selbstmanagement, egal was es angeht, also, und damit meine ich nicht unbedingt Zeitmanagement. Viele denken mal, dass ich damit Zeitmanagement meine. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, mich selber in der Waage zu halten und mich selber in meiner, sag mal, guten Balance zu halten, damit ich einfach die Energie habe, da dieses Unternehmen auch aufzubauen.
Ja.
Ne? So, und das halt weiterzugeben. Und ich finde immer ein bisschen Platz zu sagen, so der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, aber da ist schon viel Wahrheit drin. Ne?
Ja.
Also wenn man sich selber nicht gut führen kann, wie soll man denn dann andere führen? Ne?
Absolut.
So, und wir haben dazu auch so eine Mastermind-Gruppe aufgesetzt. Bist du herzlich eingeladen als Gründer? Und da
sehr
teilen
gerne.
Wir solche Dinge. Da
gerne,
teilen wir
ja.
solche Dinge miteinander.
Das ist genau. absolut benötigt. Sicherlich, wenn du noch ein, zwei hier im Team fragen würdest. Wir haben natürlich auch in den Anfängen irgendwie das erste Mal gegründet. Das erste Mal in dem Sinne auch dann richtig Personalverantwortung, wenn du so willst, für ein Team. Das ist ja auch Learning on the Job im Endeffekt.
Ja.
Und da muss man sich selbst dann auch öfters mal hinterfragen. Einem wird natürlich auch viel verziehen, genauso wie wir natürlich auch irgendwie viele Dinge in dem Sinne verzeihen, ist eigentlich sogar das falsche Wort, aber eben, es ist ja normal, dass man gemeinsam lernt und schaut. Aber das ist schon wichtig, dass man sich da auch als Gründer, und das ist, glaube ich, eine, das dann eben wieder das Thema Motivation, dass man es hinkriegt, irgendwie durch das eigene Handeln und durch die eigenen Worte und wie man eben auch gegenüber dem Team und sich mit dem Team verhält, das schafft, dass der Fisch eben nicht vom Kopf her stinkt, idealerweise.
Ja, genau, das wollen wir nicht. Ich habe mal eine neugierige Frage, weil ich glaube, das interessiert tatsächlich auch vor allem unsere Zuhörer im Golfbereich. Recruiting ist da auch ein Riesenthema.
Ja.
Und ich werde das selber auch immer gefragt von vielen Golfanlageninhabern, wie ich das denn so mache oder wie andere so gerade im Startup-Bereich, wo man viel recruited wird, einfach das machen. Seid ihr da auf Plattformen unterwegs oder wie macht ihr das? Also guter Bekannter von mir, Nils Greinert, der macht Jobdesign, das ist ganz spannend, so auch eine andere Richtung zu machen, das mache ich auch teilweise. Aber wie macht ihr das denn bei Lotse?
Wir, also ist in unserem, im Softwareumfeld auch ein Riesenthema, gerade was Entwickler angeht. Das ändert sich gerade so ein bisschen gefühlt, weil sich die Marktlage so ein bisschen ändert hin zu einem Arbeitgebermarkt, wenn man so möchte. Mhm. Aber wir haben eigentlich so zwei Quellen. Und das eine ist LinkedIn natürlich, also dass wir uns probieren dort, weil da einfach mittlerweile fast jeder und jede ein Profil hat, über das man so ein bisschen sieht, okay, könnte das passen? Und man sich als Unternehmen natürlich auch ganz gut präsentieren kann. Aber noch viel wichtiger würde ich sagen, gerade in den Anfängen, und das sind jetzt für mich so die ersten 20, 30, 40 Jungs und Mädels, die wir im Team haben, dass das auch sehr netzwerkgetrieben ist. Also zum einen unser persönliches Netzwerk als Gründer, aber auch das Netzwerk an Investoren, die vielleicht Kandidaten kennen aus ihren Unternehmen oder aus ihrem Kreis. Und dann, sobald man sozusagen die ersten im Team hat, die ja auch Freunde, Freundinnen, Bekannte, Weggefährten, ehemalige Kollegen haben, wo sie sagen, ja, der oder die würde gut passen. Und weil am Ende muss jeder, so in der Unternehmensgröße, in der wir sind, ist jeder und jede super, super wichtig. Und jeder Hire muss sitzen eigentlich.
Ja.
Und dann ist dieser Social Proof, den man dann ja eigentlich so durch so ein Netzwerk kriegt. Ich finde, auf den sollte man sich nicht komplett verlassen natürlich, weil man dann auch wahrscheinlich sehr einseitig irgendwann einstellt, irgendwie nur ähnliche Leute vielleicht. Aber das ist schon ein großer Vorteil, wenn man diesen Social Proof hat, dass die Leute irgendwie auch über eine Ecke mit jemand anderem bekannt sind, vielleicht schon zusammen gearbeitet haben, Projekte zusammen gemacht haben oder sich auch einfach gut verstehen. Ich habe es ja schon gesagt, das ist uns sehr wichtig, dass das Team eine gute Dynamik hat. Das sind so die zwei Kanäle, die wir nutzen, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, wie man das vielleicht auf den Golfsport oder die Branche übertragen kann. Da ist es vielleicht dann nicht LinkedIn als Netzwerk, sondern vielleicht gibt es andere Netzwerke oder es ist eher ein Netzwerk an Golfunternehmern und Clubs, die sich untereinander auch verknüpfen. Und ich glaube, da ist es ja auch wichtig, dass man irgendwie eine Passion hat für den Sport, für die Branche, wie auch immer, ob das der Sport an sich ist oder irgendwie vielleicht auch irgendwie die Natur, die man gestaltet und in der man sich dann tagtäglich umgibt, aber dass man da eben Gleichgesinnte findet.
Ja, ja. Also ich finde auch, Netzwerke spielen eine Riesenrolle, egal ob das online oder offline ist. Wir selber machen auch viel über LinkedIn, weil das ganz gut passt. Und im Golfbereich, es gibt halt so ein paar Netzwerke, die ganz gut funktionieren. So der Golf-Management-Verband zum Beispiel. Da gibt es auch viel Verschiebung untereinander.
Ja.
Dann gibt es die PGA, die halt vor allem Golflehrerverband sehr aktiv sind. Dann gibt es auch Recruiting-Plattformen. Es gibt auch jetzt ganz neu die Plattform Traumjob Golfplatz. Also von daher, da passieren schon viele Initiativen. Und ich finde halt immer, man darf sich nicht so auf das eine versteifen.
Ja.
Ich finde Empfehlungsrecruiting super. Das funktioniert, also hat bei uns auch einmal sehr gut funktioniert oder immer noch. Das ist immer noch bei uns. Also war da alles gut. Aber mir ist halt auch mal wichtig, von außen noch andere Impulse reinzukriegen. Und von daher kommunizieren wir ganz viel nach außen, wie wir sind, wie wir arbeiten, wie wir leben. Und dadurch ziehen wir witzigerweise halt auch viel, ich sag mal, so Initiativbewerbungen an, was ich ganz spannend finde. So.
Ja.
Und ich glaube, das ist so mein Impuls, den ich ganz gerne mal so in die Golfbranche reintrage, versucht nicht mal zu warten, dass irgendwas passiert. Werdet selber aktiv, ja, und jetzt nicht als Recruiter, sondern zeigt einfach, wie ihr arbeitet, wer ihr seid, wer eure Werte sind und
ja,
kommuniziert
und auch,
das nach außen.
Auch was für Möglichkeiten es gibt. Ich glaube, ja, das ist vielleicht auch was gerade in so einer ein bisschen mehr passiongetriebenen Branche wie vielleicht Golf als jetzt Software,
mhm,
ja, auch wichtig ist. Ich glaube, viele würden gar nicht auf die Idee kommen, auch selbst wenn sie es spannend fänden, mhm, dass es ja eine Möglichkeit wäre für ein Unternehmen, was in dem Bereich aktiv ist. Also ja, ob es jetzt wie ihr mit Golfblocks irgendwie eher so in dem Arbeit und Golf und irgendwie so den Lifestyle auch irgendwie verbinden möchte oder ob es tatsächlich, ich sag mal, für einen Golfclub ist. Da, ich glaube, da auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen. Und das heißt, mhm, dass die Unternehmen auch drüber sprechen, dass es diese Möglichkeiten gibt, auch mal Leute, ja, ansprechen. Warum denn nicht? Dass, und nicht nur, dass da irgendwo ein Zettel hängt oder online hier, wir suchen irgendwie wen, sondern man aktiv Leute auch anspricht, bei denen man sich vorstellen könnte, Mensch, du bist eigentlich jemand, ich könnte mir das voll gut vorstellen. Wenn die Person sagt, nee, passt bei mir gerade nicht, dann sagt, vielleicht kennst du 5 andere Leute, wo, bei, ja, denen du es dir vorstellen könntest, ja, kannst du die vielleicht mal fragen,
genau,
dass sich das so ein bisschen multipliziert.
Ja.
Und man da schon sehr, sehr proaktiv ist, weil ich glaube oft, und die Erfahrung haben wir auch gemacht mit 1-2 Praktikanten und Praktikantinnen, die wir eingestellt haben, schlussendlich, wir haben am Anfang ganz plump 1-2-3 Praktikanten gesucht, weil wir, mhm, irgendwie vorankommen wollten.
Ja.
Und die haben sich so gut gemacht und sie so schnell und stark mit dem Unternehmen identifiziert und entwickelt,
mhm,
dass wir an dem Punkt gesagt haben, Mensch, willst du nicht fest einsteigen?
Ja.
Und das war sowohl für uns ein Überraschungsmoment, als wir gesagt haben, Mensch, das wäre eine gute Sache, als auch, mhm, für die,
mhm,
weil es nicht geplant war. Es war geplant Praktikum von dann bis dann und dann, ja, vielleicht noch Master oder, mhm, vielleicht ein anderes Praktikum. Und dann kam diese Möglichkeit, irgendwie diese Opportunity,
ja,
weil wir sie angesprochen haben und drüber, ja, nachdenken und das dann gemacht haben. Und es war in 2 Fällen wirklich eine, in 3 Fällen sogar eine richtig, richtig gute Entscheidung.
Ja, super, klasse. Was habt denn ihr jetzt noch in 2023 alles vor? Ihr habt viel vor.
Wir haben ganz viel vor.
Ihr habt ganz viel vor. Okay, Top 3.
Die also, Top 3. Ich fange mal mit dem sehr ja, offensichtlichen an, Produkt.
Mhm.
Irgendwie als Softwareunternehmen, wir sind jetzt gute 2-2,5 Jahre, arbeiten wir an dem Produkt.
Mhm.
Das ist natürlich immer noch in einer Art Kinderschuhen, zumindest im Vergleich zu dem, wo wir es gerne hätten.
Ja.
Also voller Fokus dieses Jahr auf Produkt und gemeinsam, deswegen das zweite vielleicht so Kollaboration, auch wenn, mhm, das sehr weich ist, der Begriff, mit Kunden, mit uns als Team, das Produkt eben besser zu machen.
Mhm.
Und deswegen, um ein Produkt nicht nur als so ein Schlagwort hängen zu lassen, dass unser Produkt toller werden muss, aber dass das ganz stark getrieben ist davon, wie wir auf unsere Kunden hören, was,
mhm,
wir von denen lernen,
mhm,
und was für Ideen wir dann daraus ziehen und die auch umsetzen. So. Und das sind so die zwei großen Dinge, sage ich mal. Kollaboration, Produkt und diesen Dialog eben vermehrt treten mit Kunden und den zuhören.
Ja. Ja, spannend.
Da wollen wir auch so ein bisschen die, ich will nicht sagen die Kultur, aber so unseren Modus operandi hinbringen, dass wir mehr noch näher am Kunden arbeiten, auch jetzt 2023, auch wenn es immer mehr Kunden werden und das Unternehmen wächst, dass man sich diese Nähe erhält,
mhm,
und eben schaut, ja, was wollen die eigentlich?
Ja.
Was für Probleme haben die eigentlich?
Ja.
Und da nicht zu sehr in seiner Berlin-Mitte-Welt leben,
ja,
mit dem Startup hier.
Ja, spannend. Ja, finde ich gut. Wir haben sowas bei D-Labs auch gemacht früher. Wir haben tatsächlich so eine Art, also ich hätte es jetzt nicht Kundentagung genannt, aber wir haben solche Hubs gemacht, wo wir genau darüber geredet haben. Also gar nicht isoliert mit den Softwareentwicklern, sondern dass wir quasi die Entwicklungsabteilung gemeinsam mit dem Markt hingesetzt haben, was gibt es denn so an Lösungen? Lasst uns gemeinsam an den Roadmaps arbeiten,
ja,
an den Features und
ja,
tiefer reinzugucken und tatsächlich den Markt haben mitpartizipieren lassen an dieser gesamten Produktentwicklung. Das,
ja,
war einer meiner ganz, ganz großen Learnings im Produktmanagement damals, wie gut das ist und wie das beschleunigt,
ja,
definitiv.
Ja, dass man das entweder irgendwie regelmäßig macht, irgendwie in einem Austausch und das idealerweise ja auch irgendwie in der Arbeitsweise generell so inhärent ist.
Ja.
Das finde ich ist eine Herausforderung von, ich sag mal in Anführungszeichen, New Work, der ein bisschen hybrideren Welt.
Mhm.
Jeder arbeitet ein bisschen mehr von da, wo man ist. Das erfordert auch einfach mehr Abstimmung.
Ja.
Aber wir haben zum Beispiel letztes Jahr sind wir auch bei einem Kunden mal 2 Tage vor Ort gewesen, mit Entwicklern, mit eher ja, Business- und produktorientierten Kolleginnen und Kollegen und haben so ein Hackathon gemacht.
Ah, cool.
Und es war super. Und das war für uns natürlich toll, weil wir irgendwie ein bisschen direkter auch mal unsere Entwickler, die sonst natürlich nicht so oft beim Kunden sind, mal die Probleme gesehen haben und verstanden haben und was für Themen sich vielleicht auch in der Zusammenarbeit ergeben, warum nicht immer alles so schnell geht, wie sich Entwickler das vorstellen. Und gleichzeitig haben aber auch unsere Kunden verstanden, wie funktioniert eigentlich so Produktentwicklung in einem Startup.
Ja.
Warum geht da auch nicht immer alles so schnell, wie man es vielleicht gern hätte, dass man dann doch sich was ändert oder so.
Ja.
Also das war eine ganz tolle Erfahrung.
Ja, vielleicht nochmal für alle da draußen, die nicht aus der Softwarewelt kommen, was ist ein Hackathon?
Oh, ein Hackathon. war für mich auch neu. Ich komme eigentlich auch nicht aus der Softwarewelt, aber ein Hackathon ist am Ende wie ein Marathon, nur dass man nicht läuft, sondern hackt in Anführungszeichen, aber das Wort soll gar nicht negativ behaftet sein, wie man es kennt, sondern einfach zusammen codet, also Software entwickelt. Und das passiert dann typischerweise an so 2 Tagen oder 2-3 Tage mit einer Problemstellung am Anfang. Ist eigentlich wie so ein langer Workshop, aber dass eben schon aktiv das Softwareprodukt dann auch entwickelt wird. Also man trifft sich irgendwie am ersten Tag morgens, die Problemstellung wird diskutiert, die erste Ideen und Ansätze werden irgendwie so gebrainstormt, wie könnte man das machen, dann werden die Teams so ein bisschen aufgeteilt.
Genau.
Und dann wird irgendwie, ich sag mal, gecodet und Software geschrieben für 24 Stunden und am nächsten Nachmittag, zwischendrin natürlich auch, aber trifft man sich wieder strukturiert und geht die Ergebnisse durch und schaut, ob man nochmal, was man eben erreicht hat. Und oft kann man so ein MVP, also so ein Minimum Viable Product, von einem Feature schon entwickeln in so einer kurzen Zeit.
Genau.
Gerade wenn man mit mehreren Leuten da sitzt.
Ja, genau, so Mini-Prototypen sozusagen
genau.
In eine ganz bestimmte Richtung, die auf eine Story gematcht sind.
Ja.
Das finde ich ja auch ganz schön. Ja.
Und es ist sehr haptisch eben dann auch, was man eben erreicht hat in so einer kurzen Zeit.
Ja, bin ich eine ganz, ganz, ganz große Freundin von. Einfach mal machen.
Ja, macht und Spaß.
So, ja, macht Spaß und es ist halt auch dieser Ansatz, so einfach mal machen, mal zu gucken. Und dann hat man eine relativ kleine Iteration, in der man halt feststellt, okay, das macht jetzt Sinn oder nicht, weil man es einfach mal angefasst hat. Ne? Und man entdeckt da halt auch, finde ich, sehr spielerisch noch vielleicht andere Lösungsansätze oder andere Wege oder währenddessen kommt irgendwie ein anderes Thema hoch und das finde ich ja ganz spannend dann aufzugreifen. Ich habe eine Frage zum Schluss.
Oh.
Ja. spielst du Golf?
Ja.
Ja.
Erst seit 1,5 Jahren, würde ich sagen.
Ja.
Also bin sehr spät auf den Zug aufgesprungen. Ich weiß nicht, es war auch in der Corona-Zeit.
Ja.
Da hat es mich irgendwann gepackt. Also ich wurde natürlich massiv motiviert und bearbeitet seit Jahren schon von Jan, von einem meiner 2 Mitgründer.
Ja.
Und wie gesagt, besten Freund.
Spielt, ne?
Der spielt schon lange. Der hat es schon Ewigkeiten versucht, andere Freunde auch. Ich war immer resistent und gesagt, nee, das ist nichts für mich.
Mhm.
Und irgendwann habe ich gesagt, na komm, machen wir es mal. Und seitdem bin ich hooked.
Bist du hooked, sozusagen. Ja, da kann ich dir die Frage ja stellen. Wenn du wünschst dir was, hättest. Also wirklich, wirklich egal was. Was wäre oder wer wäre dein perfekter Flight?
Boah, ich bin da tatsächlich, das ist eine schwierige Frage, weil ich mich ansonsten noch gar nicht so stark mit, ich sag mal, den Profi-Golfern und so weiter auseinandergesetzt habe. Ich muss nämlich sagen, ich spiele eigentlich ab und zu mal meinen perfekten Flight.
Ja.
Nämlich tatsächlich mit Jan.
Ja.
Du kannst dir vorstellen, wir haben zusammen gegründet, wir führen das Unternehmen zusammen. Dadurch hat sich die Freundschaft logischerweise verändert oder unser Zusammensein verändert insofern, weil wir natürlich jetzt nicht nur über Freizeitthemen reden, sondern eigentlich 24/7 über Lotse. Und beim Golf machen wir es nicht. Da sind wir einfach auf dem Platz und sprechen kein Wort. Und ehrlich gesagt denke ich da auch gar nicht an Lotse und das ist immer sehr schön. Das sind so schöne 4 Stunden, auch zu zweit gerne, wo wir einfach, ich sag mal, fernab von dem, was eben alles in meinem Unternehmen passiert, quasi einfach nur zu zweit als Freunde unterwegs sind. Das ist mein perfekter Flight.
Ja, schön.
Ja, aber wenn wir in einem Jahr nochmal sprechen, vielleicht bin ich dann auch ein bisschen tiefer drin in den ganzen Turnieren und habe vielleicht noch ein paar Ideen, mit wem ich gerne mal spielen würde. Ich bin ja Lefty. Deswegen, da ist man ja immer recht alleine.
Ja.
Ja.
Ja, spannend. Ja, vielleicht spielen wir mal eine Runde zusammen, ne?
Es wird Zeit.
Ja, definitiv. Es wird Zeit. Ja. Lieber Henning, das war sehr kurzweilig mit dir.
Fand ich auch.
Ja. Vielen lieben Dank für diese ganzen Insights, die du mit uns geteilt hast oder mit mir jetzt erstmal geteilt hast.
Ich danke dir. Ebenso für mich war es sehr interessant, auch ein bisschen über euch zu erfahren und wie du an so Themen rangehst. Ich glaube, man kann da einfach viel voneinander lernen.
Definitiv, definitiv. Und das ist auch was ich an der Gründerszene in Berlin sehr schätze, dass die meisten doch sehr offen sind, was das angeht. Egal, ob sie jetzt alleine oder mit mehreren gegründet hat, es ist eigentlich stetig dieser Wunsch nach Austausch da, um voneinander zu lernen, sich gegenseitig Impulse zu geben. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
Ja, das verbindet auch auf eine Art. Und es ist ja am Ende ja doch so eine Art Mindset, die man entweder bei anderen aktuellen Gründern oder bei Jungs und Mädels, die gern gründen wollen, irgendwann mal so vorfindet, der einen irgendwie verbindet.
Ja, definitiv, definitiv. Von daher danke ich dir recht herzlich für deine Zeit. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem, was ihr vorhabt. Ich finde es eine großartige Idee.
Herzlichen Dank.
Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal einfach an T1, oder?
Klingt gut, machen wir so. Herzlichen Dank, Jelena.
Ja, an euch alle da draußen. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Start ins Wochenende. Packt eure Bags ein und ein schönes Spiel. Tschüss.